Brüder und Schwestern im Herrn, eigentlich ist das Patrozinium Petrus in Ketten doch fragwürdig. Denn kann man auf einen Patron stolz sein? Und ich denke, dass ja ein Patron immer auch ein großes, besonderes Vorbild sein sollte, sein müsste für die Gemeinde, deren Patron er ist. Gewiss gilt das für Petrus im Allgemeinen schon, aber als einem Gefangenen, ein Petrus in Ketten, einer, der im Kitchen sitzt. Liebe Brüder und Schwestern, man kann man sich mit dem ohne weiteres identifizieren. Ein Petrus, der die Schlüsselgewalt hat, so wie es auch hier auf diesem Gewand dargestellt ist, der schließen kann, auf- und zuschließen für jeden Menschen, nämlich den Himmel. Eine solche göttliche Gewalt hat er ja bekommen. Das ist schon etwas. Macht, Können, Vollmacht, Herrschen. Aber als Gefangener. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben es gerade im letzten Satz des Evangeliums gehört. Die Aufforderung des Herrn an diesen Petrus, nachdem er ihm seine Herde, sein Volk, die Kirche als Oberhirten überlassen hat. Folge mir nach. Gerade dieser Petrus in Ketten ist in einer ganz besonderen Weise eben in diese Nachfolge des Herrn gestellt. Der Herr, der ja auch nicht der Strahlemann war in dieser Welt, sondern der verfolgt war in dieser Welt, dem man zugesetzt hat in dieser Welt, der sich ständig wehren musste. Und der dann auch tatsächlich durch ein furchtbares Leiden und einen schrecklichen Martertod am Kreuz dann sein Ende in dieser Welt gefunden hat, ja natürlich auch finden musste. Petrus in Ketten, das ist also der Petrus, der unübersehbar in der Nachfolge des Herrn steht. Ein Verfolgter. Aber nicht nur er als Person wird verfolgt, sondern die Kirche wird verfolgt. Das heißt, die Gemeinschaft derer, deren Oberhirte dieser Petrus ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, von allem Anfang an war das Spannungsverhältnis eigentlich da zwischen der Kirche einerseits und der Welt oder der staatlichen Obrigkeit andererseits oder, wenn Sie so wollen, auch der Gesellschaft. Und das zieht sich durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch bis heute und das wird auch so weitergehen unter verschiedenen konkreten Formen bis zum Ende der Zeiten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein Reibungsverhältnis, ein Spannungsverhältnis zwischen Kirche und Staat. Warum denn eigentlich? Könnten die denn einfach wunderbar, schön nebeneinander leben? Fast möchte man sagen, so wie das jetzt hier in Deutschland schon eine ganze Weile geschieht. Aber da muss man sich dann auch fragen, wieso geschieht es dann in unserer Zeit und zu anderen Zeiten sind eben wirklich die Konflikte dann auch da. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Reibungsverhältnis, das Spannungsverhältnis zwischen der Kirche und der Welt, was dann auch zur Verfolgung der Kirche durch die Welt führt, in allen möglichen Schattierungen, Schon angefangen mit dem Petrus in Ketten, ja angefangen schon mit dem Herrn. Worin hat das seinen Grund? Es hat seinen Grund eben darin, dass die Welt spürt, dass in der Kirche ihr, ich sage es jetzt mal etwas gleichsam in Anführungszeichen, so etwas wie eine Konkurrenz erwachsen ist, die sie als bedrohlich empfindet, weil sie die Kirche, die Welt nämlich in Frage stellt in ihrem Selbstverständnis. Und das ist etwas, was weder der Einzelne gut vertragen kann, wenn man ihn in seinem Selbstverständnis in Frage stellt. Die Leute wollen ja immer bestätigt sein und dann fühlen sich geschmeichelt und gebauchpinselt und so lange ist ja die Welt in Ordnung. Ärger kann erst dann aufkommen eigentlich, wenn ich ihn in Frage stelle mit seinem Denken, in seinem ganzen Verhalten. Und was für den Einzelnen gilt, das gilt dann auch für eine Gesellschaft als Ganzer. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wieso eigentlich stellt Kirche die Welt in ihrem Denken in Frage? Müsste es jedenfalls, auch wenn das zu Konflikten dann führt. Weil die Kirche sich im Unterschied zu der Welt nicht einfach her von der Welt verstehen kann, weil sie sich nicht verstehen kann sozusagen als eine soziale Gruppe innerhalb als integrierte soziale Gruppe innerhalb der ganzen Welt, sondern weil die Kirche von oben her gebaut ist. Weil die Kirche zwar in der Welt ist, aber nicht von der Welt. Das heißt, die Welt spürt ganz genau, die Kirche ist nicht ihr eigen Fleisch und Blut. Da ist eine Verschiedenheit da, die man auch nicht einfach hin einebnen kann. Das sind zwei Dinge, die miteinander kein gemeinsames Maß haben. Die Kirche ist nicht nur nicht von dieser Welt, sondern von Gott her, vom Himmel her, sondern sie hat auch einen Auftrag an die Welt und für die Welt. Und darin besteht gerade das Infragestellen der Welt durch die Kirche. So wie der Herr ja gesagt hat, ihr, seine Jünger, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid der Sauerteig. Das heißt doch im Klartext nichts anderes als, ich habe euch dazu erwählt und dazu gesandt, dass nicht etwa, weil ihr in der Welt seid, die Welt in euch integriert und euch zur Welt machen lasst, sondern dass ihr als Kirche die Welt so gut wie möglich, wenn auch ohne Zwang, was weiß Gott nicht immer in der Kirchengeschichte passiert ist, leider nicht, sondern immer unter Vorbehalt der Freiheit des Einzelnen, dass ihr Welt zur Kirche machen soll. Das heißt im Klartext, die Welt soll wie der Sauerteig, die Kirche soll wie der Sauerteig die Welt in sich integrieren, sie verwandeln in das, was sie ist und sich nicht etwa in die Welt integrieren als deren integraler Bestandteil, um dann Welt zu werden. Denn dann hört sie auf, Kirche zu sein, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann wird sie sinnlos und dann braucht sie der liebe Gott und braucht sie kein Mensch mehr. Das ist dann eben das Licht, das bis zur Finsternis dann drunter gedimmt wäre oder das Salz, das schal geworden wäre. Das wird zertreten, das braucht man dann nicht. Die Kirche hat also die Welt in ihren Handlungsprinzipien und auch in ihren Maßstäben in Frage zu stellen und hat sie zu korrigieren und hat stattdessen die göttlichen Normen, die göttlichen Maßstäbe auch für die Welt als verbindlich zu erklären, nicht aufzuzwingen. Wie wenig Macht die Kirche hat, zeigt ja auch das Bild des gefangenen Petrus. Gott sei Dank. Die Kirche braucht diese Macht, diese innerweltliche Macht nicht. Der Herr sendet seine Jünger aus ohne irgendetwas, ohne Sicherheit, nur mit Vollmachten. Sie haben nur eine Botschaft, die die Welt annehmen soll, aber eben auch ablehnen kann und hat den Auftrag, diese Botschaft zu verkünden, die Sakramente zu spenden, die Kranken zu heilen, und das geschieht ja alles auf sakramentalem Wege, so ist das ja gemeint, und die Toten aufzuerwecken, das geschieht auch auf sakramentalem Wege, nämlich im Wege des Bußsakramentes. Um das mal so ganz nebenbei zu sagen. Das empfindet die Welt als Bedrohung, mehr oder weniger gefühlsmäßig natürlich nur. Die Welt spürt, dass die Kirche sie mit ihren kirchlichen, göttlichen Maßstäben nicht so gelten lässt, wie sie sich eigentlich selbst sieht und auch gelten möchte. Wenn sie so wollen, ist das letztlich eigentlich auch, ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, ein Machtkampf um den Menschen. Der Staat, die Gesellschaft, die meint, sie habe einen Anspruch auf den Menschen. Und die Kirche, die sagt, nee, Gesellschaft, nee, Staat, nee, staatliche Obrigkeit. Du existierst nur von Gott her. Alle Macht, die du hast, ich erinnere an das Evangelium, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und dem lieben Gott, was Gott gehört. Dem lieben Gott gehört alles. Er ist der Schöpfer von allem. Er ist der Erlöser von allem, wie wir doch wissen. Und er ist auch dann am Ende der Zeiten der Vollender von allem. Wir können deswegen auch als Christen nicht zweispurig fahren. Wir können nicht Sonntag, sage ich mal, jetzt so ein bisschen plakativ, nach den kirchlichen Geboten leben und in der Welt am Werktag dann den lieben Gott beiseite legen und sagen, jetzt gelten andere Gesetze, und die gelten auch dann, wenn sie mit den Geboten Gottes nicht in Übereinstimmung zu bringen wären. Da dürfen wir als Christen dann eben nicht mehr mitspielen. Staatliche Gewalt ist immer abgeleitete Gewalt, nicht vom Volk abgeleitete Gewalt, sondern von dem Allherrscher abgeleitete Gewalt, nämlich von Gott selbst, der den Staat sozusagen eingerichtet hat. Auch das ist der Wille Gottes, dass er für die zeitlichen Dinge der Menschen Sorge trägt, sie organisiert und sie so regelt, wie es dem Willen Gottes entspricht. Es gibt also keine oder eigentlich keine Dispens des Staates vom lieben Gott und seinem Willen, von den göttlichen Prinzipien, die aber die Kirche zu verkünden hat und nicht verschweigen darf, damit es ihr eben nicht so geht wie dem Petrus in Ketten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist eben die Spannung, in der Kirche sich verstehen muss. Eine Spannung, die immer dann da sein wird, wenn die Kirche wirklich auch authentisch Kirche ist. Wenn sie wirklich nicht aus falscher Diplomatie die göttlichen Wahrheiten verschweigt, diplomatisch verschweigt, um sich keinen Ärger zu machen, sondern wenn sie die Dinge klipp und klar einfach ihn ausspricht und sagt, das ist der Anspruch des lieben Gottes, des Schöpfers, des Erlösers und des Vollenders von allem. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie sehen, es geht hier um ganz Grundsätzliches bei diesem Spannungsverhältnis Gesellschaft und eben auch der Kirche. Die Kirche ist ohnmächtig in dieser Welt. Das zeigt Petrus in Ketten. Aber jetzt kommt das andere. Die Gemeinde, sie betet für diesen Petrus. Sie betet um die Freiheit ihres Oberhirten. Und was passiert jetzt? Dieser Petrus kommt in Freiheit, ohne Kampf, ohne Blut und Eisen und Schwert, sondern er wird durch einen Engel vom Himmel einfach hin befreit. Und was bedeutet das? Was enthält das für eine Lehre? Das enthält doch die Lehre, dass die Kirche zwar ohnmächtig ist gegenüber der Welt, dass sie keine Macht im eigentlichen Sinne hat in dieser Welt, aber dass sie deswegen nicht dispensiert ist, diese ganze Wahrheit auch zu beschreiben, sie beim Namen zu nennen, in dem Bewusstsein, dass sie ja doch einen Helfer hat, der sie nicht im Stich lässt, letztlich in der Verfolgung durch die Welt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie sehr ist Kirche schon verfolgt worden, auch in der jüngsten Geschichte. Denken Sie an das Nazi-Regime oder denken Sie bis heute an die kommunistischen Regime in der Welt, ehemals auch in Russland. Bis aufs Blut verfolgt, mit Märtyrern, die unzählig sind, weil sie am Glauben und an der Wahrheit der Kirche festgehalten haben, die eben diese Spannung durchgehalten haben, auch unter Einsatz ihres Lebens. Und diese Regime sind nicht siegreich geblieben. Das ist doch auch eine Erfahrung der jüngsten Geschichte. Die Mutter Gottes hat in Amsterdam gesagt, anfangs der 50er Jahre, im Hinblick auf die innerdeutsche Grenze, das ist praktisch gar nicht bekannt, hat sie das der Ida Behrmanns, dieser Seherin, zu erkennen gegeben, dass diese Grenze einfach hin aufgehoben wird. Die innerdeutsche Grenze war, so hat sie das gesehen, wie ein Seil. Die Mutter Gottes bückt sich, nimmt dieses Seil, fertig. Weg. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, 9. November 89, war das nicht so? Könnte man diese historisch gesicherten Ereignisse nicht mit diesem Bild, Seil hochheben, weg, erledigt, durchaus auch darstellen? Ganz gewiss. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir kommen erst dann in die Angst, wir werden erst dann irgendwie gelähmt auch bei dem Gedanken an die Schwierigkeiten mit Auseinandersetzung mit der Welt, wenn wir den lieben Gott außer Betracht lassen, nur auf unsere eigenen Möglichkeiten schauen. Der Herr hat seine Jünger ausgesandt, ohne etwas, und er hat sie dann hinterher gefragt, hat euch was gefehlt? Nein, nichts, wir hatten alles. Alles gut. Aha, er hat für sie gesorgt. Und Petrus wird weiter verkünden nach seiner Befreiung. Und er wird weiter die Herde Christi weiden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, haben wir doch keinen Zweifel an unserer Kraft als Kirche. Nicht in dieser Welt, aber wir haben doch den Beistand aus dem Himmel. Wir sind doch eine göttliche Gesellschaft. Ihr seid Tempel des Heiligen Geistes und seid nicht einfach Menschen und Bürger in dieser Welt. Ihr seid doch viel mehr aufgrund der Taufe und der Firmung. Und der Herr sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Fürchtet euch doch nicht. Macht den Mund auf und bezeugt mich. Ihr sollt meine Zeugen sein und sollt nicht euch rumdrehen und sagen, was passiert, wenn ich jetzt den Satz ausspreche und was passiert, wenn ich das so sage. Am besten ich schlucke alles herunter, dann bleiben die Wogen immer geglättet. Nein. Du musst sie sagen. Das gilt zuallererst einmal für den amtlichen Verkünder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wie viel Ärger habe ich mir denn schon eingehandelt, weil ich so direkt die Dinge sage? Und ich sage das nicht, weil ich es mit irgendjemandem je böse gemeint hätte oder böse meine, sondern weil das mein Amt ist. So einfach sind die Dinge. Ich verlasse mich auf meinen Absender. Ich vertraue ihm. Ich hoffe auf ihn. Ich weiß auch nicht, was morgen ist, was nächste Woche ist. Brauche mich doch nicht zu interessieren. Ich bin nur bestellt zu verkünden und die Sakramente zu spenden. Voilà, so einfach ist das. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir alle sind gefordert, Zeugen seiner Wahrheit zu sein. Jeder an dem Platz, wo er ist, auch gerade in seinem Zivilberuf, wo auch immer. Ihr sollt meine Zeugen sein. Und Zeuge kann ich nur aus Überzeugung sein. Und ich kann auch nur als Zeuge aus Überzeugung einen anderen überzeugen. Das heißt Licht der Welt und Salz der Erde sein. Und als Sauerteig wirken. Haben wir doch da keine Angst. Schauen wir nicht nur auf den Petrus in Ketten als unseren Pfarrpatron, der gefesselt im Kitchen sitzt, sondern schauen wir doch auf ihn, den Gefangenen, der dann so wunderbar dann auch, weil er treu in der Nachfolge des Herrn steht, auch in wunderbarer Weise vom Herrn durch dessen Engel befreit wird und Gott ihn nicht im Stich lässt. Haben wir diesen Mut? Aber auch nur, wenn wir diesen Mut haben, dann können wir ja überhaupt erst den Beistand dessen, der uns gesandt hat, jeden auf seine Weise, an seinem Platz, überhaupt erst einmal erfahren. Wenn die Gemeinde nicht gebetet hätte, wenn der Petrus einfach resigniert hätte, wenn er gesagt hat, siehst du, das hast du jetzt davor von deiner Nachfolge, jetzt sitzt du im Kitchen und hast keine Perspektive mehr, hätte man eigentlich dem lieben Gott die Hände gebunden. Gerade, dass die Gemeinde den Himmel gestürmt hat, das hat dann die göttlichen Kräfte auch freigesetzt. Damals wie heute. Nur glauben müssen wir es. Vertrauen müssen wir es. Und aus diesem Glauben und Vertrauen es einfach hin auch tun, dann werden wir auch heute die Wunder sehen. Der Herr wartet darauf, seine Wunder auch in unserer Zeit wirken zu können. Amen.